Gottesdienst einige Emotionen, glaube ich, durchgemacht. Und wer vielleicht einen Blick da drüben geworfen hat, hat gesehen, dass ich meine Notizen durchgegangen bin und wieder durchgestrichen und noch was hingeschrieben und wieder was durchgestrichen. Weil irgendwie habe ich mich sehr schwer getan in der Predigtvorbereitung. Und dann dachte ich mir, ui, passt das überhaupt, was ich heute zu sagen habe, in die Weltsituation, in das, was passiert oder was uns gerade bewegt? Aber ich habe ja einen Text, der ist mir vorgegeben. Ja? Also sollten wir vielleicht uns daran halten. Und naja, irgendwie ist beim Durchlesen mir dann gekommen, ja, vielleicht doch passt's. Aber vielleicht müsst ihr bis zum Ende zuhören, um zu verstehen, warum. Das ist vielleicht die Herausforderung für euch heute. Wir haben nämlich die letzten Wochen das Buch Zephania angeschaut. Und wer hier war, hat es mitbekommen oder hoffentlich mitbekommen, dass es nicht so ganz positiv, so die Botschaft in Zephania. Zumindest das, was wir bis jetzt gelesen haben, und das ist immerhin 2,5 Kapitel von 3. Also ja, wenn wir kurz zurückblicken, da lesen wir zum Beispiel am Anfang von Zephania, in den Versen 1 bis 2, ja, ich werde alles Leben auf der Erde vernichten, spricht der Herr. Ui. Oder in Zephania 14 bis 15, da wird von dem großen Tag des Herrn geredet, der ein Tag des Zorns und des Unheils ist. Und ja, letzte Woche hat der Predigttext geendet auf Zephania 3, Vers 8, wo steht, darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, an dem ich als Ankläger auftreten werde. Denn mein Gericht besteht darin, Völker zu versammeln und Königreiche zusammenzubringen, um meine Wut und meinen brennenden Zorn über sie auszugießen. Dann wird die ganze Erde vom Feuer meines Eifers verschlungen werden. Das ist eine heftige Botschaft und nicht unbedingt eine angenehme. Aber keine Sorge, wir sind bald am Ende des Buches. Wir lesen jetzt noch das letzte Hälfte des Kapitels hier. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Ich lese aus der Schlachterübersetzung, Zephania 3, ab Vers 9. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme Kus wird man meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. An jedem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Praller aus deiner Mitte hinwegtun. Und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun, keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund kein trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich. Und sei fröhlich vom ganzen Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewandt, er hat deine Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte, du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, zieh und lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festversammlung entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren von dir, auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln und ich will sie zum Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde. Denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wende, spricht der Herr. Das klingt ja jetzt mal richtig schön, ne? Am Ende wird alles gut. Ich meine, ist doch jetzt alles gesagt, oder? Muss ich jetzt noch weiterreden? Ich meine, Gott wird am Ende alles wieder wenden und drehen. Ich meine, Gerichtstexte, die muss ich, da verstehe ich die Erklärung. Aber hier, naja, vielleicht doch ein bisschen noch mehr. Tatsächlich, als ich den Predigttext das erste Mal gelesen habe, habe ich zwei Gedanken gehabt. Ich habe erst gedacht, sau cool, endlich mal ein positiver Text. Ha, yes. Und der zweite Gedanke war, okay, und worüber rede ich jetzt? Ist doch selbsterklärend hier. Aber vielleicht sollten wir uns genau diese Botschaft nochmal genauer anschauen. Weil ich glaube, dass wir sie häufig lesen, uns dran freuen und wieder überlesen. Oder wir zitieren ganz gern Zephania 3, Vers 17 auf einer Postkarte, was mir schon mal aufgefallen ist. Aber verstehen wir wirklich die Gnade, die in diesem Text angesprochen ist? Weil gehen wir das mal im Kopf durch. Wir hatten jetzt 2,5 Kapitel davon, wo gesprochen wurde, wie das Gericht kommt. Wie es nicht gut ist, wie schwer es ist. Wir haben gehört, die Verurteilung von ja, dem Volk Israel oder eigentlich von allen Völkern. Ja, weil sie sich abgewendet haben von Gott. Weil sie Gott abgelehnt haben, weil sie sich nach anderen Maßstäben ausgerichtet haben. Ja, sie waren in Sünde. Und dann hat Gott gesprochen und hat gesagt, hey, das Urteil darüber ist der Tod. Und da kam die Vernichtung. Denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, das haben wir letzte Woche, glaube ich, gehört. Und wenn vielleicht, wenn ich das dann so sage, denkt sich der ein oder andere, ist ja schon irgendwie hart. Nur weil die sich jetzt eine andere Religion ausgeübt haben, müssen sie gleich sterben? Oder dass sie nicht so ganz geheiligt gelebt haben? Kommt jetzt das Vernichtungsurteil? Müsste ich dann auch vernichtet werden? Aber ich glaube, wenn wir diesen Gedankengang haben, dann haben wir vielleicht auch den nächsten Gedankengang bei Zephania 3, 9 bis 20 und sagen, naja, oh gut, da ist der nette Gott, er ist auch noch da, passt. Der Liebende, der alles wieder gut macht. Da muss ich mir also vielleicht doch nicht so viele Sorgen ums Gericht machen. Und vielleicht sage ich jetzt was richtig Hartes, aber wenn das unsere Gedanken sind, dann haben wir die Botschaft dieses Buches und eigentlich die Botschaft des christlichen Glaubens noch nicht verstanden. Dann haben wir nicht verstanden, was es wirklich heißt, dass Gott Gnade zeigt. Denn nur wenn wir das Gottesgericht akzeptieren, können wir auch seine Gnade eigentlich erleben. Die Bibel ist sehr deutlich, sie sagt, dass es keinen Gerechten gibt unter uns. Sie sagt, es ist keiner, der verständig ist, es ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nicht, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3, 10 bis 12. Oder auch in Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Oder in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. In einer Gesellschaft, in der wir Fehler sehr gerne verharmlosen und Sünde als Charaktereigenschaft abtun, ich meine, so bin ich halt, ne, kann nichts dafür, ist die Verbannung, die Adam und Eva erlebt haben, dafür, dass sie eine Frucht gegessen haben, ein sehr hartes Urteil. Also wenn ich jetzt so menschlich in irgendeiner Situation so ein Urteil treffen würde, würde man sagen, du bist aber schon hart, also dich will ich jetzt, mit dir will ich nicht so viel zu tun haben. Aber Gott macht genau das. Er sagt das durch die Bibel hindurch, dass Sünde, egal welche, von ihm trennt. Und die Folge von Sünde ist der Tod. Und jetzt haben wir ein Problem, weil ja, ist vielleicht jetzt Gott abzustempeln und für seine harten Ansichten abzulehnen, ja, können wir machen, aber irgendwie ist uns dabei auch nicht so ganz wohl. Also, reden wir es uns schön. Die Israeliten, die haben es schon richtig verbockt. Ne? Also das war wohl schon sehr schlimm, was da abging. Aber so bin doch nicht ich. Meine, vielleicht ein paar andere Leute auf dieser Welt. Naja, ich meine, wir wissen doch alle, historisch Beispiel, Hitler, ja, der war ganz schlimm, ne? Den darf Gott ablehnen. Oh mein, oder momentan vielleicht sogar unsere Gedanken, naja. Ja, Putin, so, den können wir ablehnen. Den soll Gott verurteilen, aber doch nicht mich. Oder wir sagen, naja, das ist alles metaphorisch und so, ist jetzt nicht so ganz, ist alles symbolisch, ist übertrieben dargestellt, damit wir verstehen, dass man sich nicht von Gott abwenden soll. Aber der Tod ist ja jetzt nicht wirklich der Tod. Oder wir schieben es aufs Alte Testament. Da war halt alles etwas radikaler, etwas anders. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist Römer 6, Vers 23a, das ist das Neue Testament. Und jetzt sitzt ihr hier und fragt euch wahrscheinlich, okay, warum fokussiert sie sich da gerade so drauf? Ich meine, der Text, der geht doch gar nicht um Gericht, das hatten wir doch die letzten paar Wochen, was will Tabea eigentlich? Die Sache ist, solange wir das Gericht nicht verstehen, solange wir das Gericht als übertrieben oder symbolisch oder hart abtun, solange werden wir nicht verstehen, was die Gnade bedeutet, die Gott in diesem Abschnitt ausspricht. Weil Gott ist kompromisslos heilig. Und genauso wie er nie aufhören wird zu lieben, so wird er auch nie aufhören, durch und durch heilig zu bleiben. Und so kann er auch nicht einfach kleine Sünden unter den Tisch kehren. Und wir haben hier zwei Gläser Wasser. Und auch wenn auch nur ein ganz bisschen Tinte in das eine hineinkommt, sieht man es am Anfang vielleicht ein bisschen. Ja, das hat es doch nicht so sehr verändert. Ist ja nur so eine Kleinigkeit. Aber wir würden dieses Wasser hier nicht mehr zum Trinken anbieten. Und es würde auch, glaube ich, keiner annehmen, wenn ich dieses Wasser jetzt jemandem geben würde. Denn auch nur so ein bisschen Tinte, naja, macht's ungesund. Und ich würde davon ausgehen, wenn nachher hier jemand vorkommt, würde der das hier für euch rechte Glas nehmen und trinken und das linke würde er wegschütten. Und so ist Sünde in unserem Leben, es macht kaputt und es macht uns in gewisser Weise unbrauchbar. Es bricht die Gemeinschaft mit Gott, denn Heiliges und Unheiliges kann nicht zusammenkommen. Und es bricht Gottes Herz. Weil er das nicht will, er will nicht, dass wir weggeschüttet werden. Er will nicht das Gericht bringen müssen. Das möchte er ja gar nicht. Er will nicht, dass wir den als Lohn den Tod haben. Doch er ist gerecht und er ist heilig. Und er ist gerecht, also wird er dieses verschmutzte Wasser wegschütten, anstatt es irgendjemand anderem zu geben oder irgendwie noch weiter zu nutzen. Weil es wäre nicht fair jemand anderen gegenüber. Oder er ist heilig und so kann er nicht das selber irgendwie mischen, weil dann wäre das andere ja auch nichts hilfreich. Und so lässt Gott durch Zephania verkünden, ne? Ich muss euch richten. Ich muss Zerstörung bringen. Ich muss euch wegschütten, weil ihr euch von mir abgewandt habt. Ihr habt selbstsüchtig gehandelt. Ihr habt bei anderen Menschen, Kräften oder Idealen Hilfe gesucht, die nur ich geben könnte. Ihr habt meine moralischen Anweisungen auf den Kopf gestellt. Ihr habt nach Nutzen entschieden. Ihr seid mit euren Taten, Gedanken und Körpern unrein geworden und habt das, was ich heilig geschaffen habe, aus persönlicher Neigung oder Lust verunreinigt. Und ich habe mir ja Gedanken gemacht, dass ich euch geschaffen habe und ich habe es ins unendliche Detail geplant. Ich finde euch doch sehr gut, aber ihr habt das verworfen. Und das tut weh, das macht zornig, das passt einfach nicht. Und ich will, dass ihr das versteht. Gott möchte, dass wir die Last der Sünde verstehen, dass wir es nicht mehr abtun, weil er ja doch sowieso nett ist und uns wieder vergibt. Also ist das Ganze ja gar nicht so schlimm. Nein, er will verstehen, dass wir Sünder sind. Und zwar nicht nur irgendjemand anders, der was ganz Schlimmes getan hat, sondern du und ich ganz persönlich. Es geht ihm nicht darum, uns zu strafen, sondern um uns Verständnis zu schenken. Ich bin ein Sünder und das ist nicht nur eine christliche Sprache, sondern es ist eine Wahrheit und eine Erkenntnis. Und ich will einfach ganz ehrlich mit euch sein heute Morgen. Ich habe mich sehr schwer getan in dieser Predigtvorbereitung. Weil das eine Erkenntnis war, die auch ich diese Woche wieder einfach auch schmerzlich mir bewusst wurde. Denn als ich diese Predigt vorbereiten sollte, habe ich versagt. Ich habe mit unreinen und unehrlichen Gedanken zu kämpfen gehabt. Ich habe meine Zeit verschwendet. Ich habe Faulheit regieren lassen. Ich habe mit Versuchung gekämpft. Auf verschiedenen Ebenen. Ich bin ein Sünder. Und so fiel es mir so unglaublich schwer, diese Predigt vorzubereiten, denn ich wusste ganz genau, ey, ich bin das gar nicht würdig. Wie soll ich mich denn vor euch stellen und mit euch darüber reden? Und das hat mir auf mich gelastet und ich habe mich geschämt. Dann habe ich am Donnerstag früh diesen Text nochmal gelesen und es war, als würde es zum ersten Mal ich es wirklich verstehen, was Gott hier in Zephania 3, 9 bis 20 seinem Volk und damit auch dir und mir zuspricht. Welche Gnade Gott hier eigentlich zeigt. Denn trotz ihrer Unreinheit, trotz ihren Fehlern, trotz all dem, was sie falsch gemacht haben, trotz all dem, was wir falsch gemacht haben, liebt er sie weiterhin. Trotzdem verändert er sie und verändert ihr Leben. Und das ist nicht selbstverständlich. Darauf haben wir kein Anrecht. Und Gott tut es trotzdem. Er sagt, dann will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Uns, die wir unreine Lippen haben, die Böses sprechen und denken und tun, uns gibt er neues Reden. Er gibt uns ein neues Herz, denn wir reden von dem, was in unserem Herzen ist. Er reinigt uns und wir werden als alle Völker gemeinsam Gottes Namen anrufen und ihm dienen. Von jenseits der Ströme Kus wird man meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. Er wird uns von den Enden der Welt sammeln. Denn Kusch war damals im Prinzip das weit entfernteste, was sie nur so kannten. Kein Ort ist zu fern, dass Gott uns nicht zurückholen kann. Und an jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen. Wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Praller aus deiner Mitte hinwegtun. Und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Du brauchst dich nicht mehr schämen. Was für eine Zusage. Was für eine Gnade, denn ich schäme mich wegen meiner Schuld. Und Gott spricht zu mir und sagt, hey, du brauchst das nicht länger, denn ich habe es bereinigt zwischen dir und mir. Ich habe es geklärt. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass jemand aufschreckt. Die, die wir verurteilt waren oder sind, die wir voller Fehler und Schuld sind, die verändert Gott. Er verändert unser Innerstes und Gott schenkt Ruhe und er schenkt Frieden. Was für eine Gnade. Darum jauchze! Du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich vom ganzen Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Und wenn ich diese Worte lese, kann ich eigentlich nur staunen. Es ist Gott selber, der zwar sein Gericht ausgesprochen hat, aber auch der, der es wieder abwendet. Und der den Feind besiegt und der als König in unsere Mitte kommt. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht mutlos sinken. Verliere nicht den Mut, auch wenn es auf dir lastet, verliere nicht den Mut. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet, der wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubeln, frohlocken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass Gott diese Aussage über mich trifft, das ist in keinster Weise selbstverständlich. Aber er selbst rettet uns. Er freut sich über uns, die wir ihn abgelehnt haben. Das ist so eine wunderschöne Botschaft. Und dass er in seiner Liebe ist, er entweder sprachlos, weil er so ergriffen ist, oder er ist still in seinem Urteil, denn die Liebe deckt viele Sünde zu. Also sie wissen nicht ganz genau, was die Zeile bedeutet, aber es ist beides möglich. Und beides ist unglaublich wunderbar. Die Bekümmerten, welche die Festversammlung entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren von dir, auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken, und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln. Und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde. Denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Die Bekümmerten, die Hinkenden, die Versprengten werden zu ihm geholt. In einem Kommentar, den ich zu diesem Text gelesen habe, hat der Autor gemeint, es ist wie der Bräutigam, der seine Braut zu sich holt und sie rühmt und ehrt. Und ich weiß es nicht, wie es dir ging, aber im Bewusstsein von meiner eigenen Schuld hat dieser Text eine ganz neue Tiefe gewonnen. Aber auch im Bewusstsein von der Schuld, die wir als Menschheit immer wieder haben, die wir momentan deutlich vor Augen geführt sehen, wenn Menschen aneinander schuldig werden. Dass Gott trotzdem gnädig ist und dass Gott am Ende uns wieder zu sich holt. Es ist nicht selbstverständlich, aber trotzdem schenkt uns Gott es. Es ist unverdient und das erstaunt mich. Und eine Frage, die sich stellt, ist, wenn wir das lesen, wann erfüllt sich dieser Text? Hat er sich schon erfüllt? Und ich glaube, da können wir mit Ja und Nein drauf antworten. Denn einerseits offensichtlich nein. Es ist noch nicht erfüllt, das Volk Israel ruht noch nicht in seinem Land. Und nein, es ist noch nicht ohne Lüge oder trügerisches Wort. Und das gilt auch für das erweiterte Volk Gottes, uns als Christen. Auch wir haben noch nicht reine Lippen. Wir sind nicht vereint in unserer Anbetung Gottes. Und gleichzeitig ja, ein Teil der Versprengten sind bereits heimgebracht worden und umso mehr ja, Gott ist in Jesus Christus als unser König zu uns gekommen. Als unser rettender Held in unsere Mitte gezogen und er hat bereits uns ein neues Herz geschenkt, die wir an ihm glauben. Er hat das steinerne Herz aus uns genommen und ein fleischernes Herz hineingelegt. Und jeder, der Jesus Christus als seinen Retter annimmt, den hat er seinen Geist geschenkt, der ihn von innen verändert und ihm lehrt. Und doch, nein, es ist noch nicht alles erfüllt, denn wir sind noch nicht heimgeholt worden. Der Bräutigam ist noch nicht für seine Braut, die Gemeinde Christi, gekommen, die wir, das Bild, das wir aus dem Neuen Testament kennen. Aber er wird es. Die Erfüllung dieser so wunderbaren Prophezeiung scheint in Schichten zu geschehen. Aber auch wenn die endgültige Erfüllung noch vor uns liegen mag, so ist es doch entscheidend, dass in Jesus Christus bereits alles geschehen ist. Denn Gott hat einen Traum. Er träumt davon, dass alle Völker dieser Erde ihm vertrauen, seinen Namen anrufen und ihm gemeinsam dienen. Er träumt davon, dass sich keiner mehr überhebt, Vers 11. Dass die Menschen sich auf ihn verlassen, Vers 12. Dass sie kein Unrecht mehr tun, keine Lüge mehr sprechen und kein betrügerisches Wort mehr in ihnen ist, Vers 13. Er träumt davon, dass sein Volk ruhen darf bei ihm. Und er träumt davon, dass keine Schuld mehr zwischen uns und ihm steht, dass wir nicht länger unbrauchbar sind. Er träumt von einem demütigen Volk, welches bei ihm ist. Und für diesen Traum hat Gott alles getan. Weil er wusste, dass wir es nicht tun. Er wusste, dass wir einfach weiterhin, trotz all seiner Warnungen, in unserer Schuld verharren. Und deshalb hat er gehandelt. Er hat seinen Sohn gesandt, um die Gerichte von uns abzuwenden. Jesus hat unseren schlimmsten Feind weggeräumt, Vers 15. Nämlich die Schuld, die Sünde, den Mist, den wir selbst gebaut haben, den hat Jesus am Kreuz besiegt und getragen. Und obwohl wir es nicht verdient haben, hat Jesus das, was uns am meisten bedrückt hat, die Sünde, dessen Sklaven wir waren, bereits beiseite geräumt. Indem er die Strafe selber trug, wurde die Gerechtigkeit aufrechterhalten. Er hat im Prinzip sein eigenes klares Wasser vergeben und das im Überfluss, damit wir nicht weggeschüttet werden müssen. Und ich weiß, dieses Bild ist nicht perfekt mit dem Wasser, aber ich dachte, es hilft vielleicht, uns ein bisschen zu verstehen. Er hat von sich gegeben, um uns zu verschonen. Ja, Gott hat gestraft, aber er hat auch wieder hergestellt. Er hat übrig gelassen und wieder gesammelt. Vers 12, 19 und 20. Er hat die Tür aufgemacht, er hat den Weg zu sich geschaffen durch sein eigenes Blut. Jesus ist unser König, Jesus unser Held. Jesus ist unser Bräutigam, der eines Tages seine Braut, die Gemeinde Christi, zu sich holen wird. Gott hat einen Traum und er hat alles für diesen Traum getan. Und auch wenn wir das noch momentan nicht vor Augen sehen, so haben wir Hoffnung, denn diese Zusagen stehen. Und auch im Angesicht auch der Last, die auf uns ist, durch einen Krieg, der herrscht, durch das Leid, was Menschen einander antun, so dürfen wir trotzdem Zuversicht und Hoffnung haben. Denn wenn Gott bereits den schlimmsten Feind besiegt hat, so wird er doch auch alle anderen Feinde besiegen. Wenn er uns bereits vor dem schlimmsten Tod gerettet hat, so kann er uns doch heute auch retten. Und wir? Was sagt der Text, dass wir tun sollen? Wir dürfen jauchzen und jubeln. Wir dürfen uns von Herzen freuen, denn Gott hat alles getan. Obwohl wir nichts als Gericht verdient haben, hat Gott uns Rettung ermöglicht und es liegt überhaupt nicht in unserer Hand. Und wir haben nichts hinzugefügt und trotzdem gibt er es uns. Er hat auf unverdiente Weise begnadigt. Und das macht mich sprachlos. Ergriffen von der Liebe, die Gott mir und dir entgegenbringt. Denn weil Jesus unser Retter ist, brauchen wir kein Unheil mehr fürchten. Brauchen wir nicht mehr mutlos sein und brauchen wir uns nicht mehr schämen wegen all unseren Taten gegen ihn. Weil Jesus unser Retter ist, haben wir Hoffnung. Darum, trotz allem, was los ist, jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich vom ganzen Herzen, Gemeinde Christi. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet, er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte, du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Der Held, der rettet, er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Jesus ist unser König und unser Held. Und er hat uns gerettet. Und er wird es auch weiterhin tun. Und das ist Gnade. Und das ist Hoffnung. Amen.